Nun kommen wir zum vierten und zum letzten Teil meiner Homelab-Videos. Und in den Teilen 1 bis 3, wer jetzt neu dazugekommen ist, habe ich Ihnen die gesamte Infrastruktur und die Backup-Prozeduren und in meinem Homelab beschrieben. Im Teil 1 ging es um Internetrouter, Firewall, Core Distribution and Access Switches und die erzielten Geschwindigkeiten nebst Verkabelung des ganzen Netzwerks. Teil 2 handelte über meinen Arbeitslaptop und über mein NAS, wo ich die großen Datenmengen, ja 100 Terabyte plus, drauf speichere, und einen Exkurs über die verschiedenen RAID-System-Level und alternative NAS-Systeme wie TrueNAS, Scale, Unraid, Synology und warum ich nun bei QNAP gelandet bin. Ich habe gegen die anderen Systeme nichts, aber QNAP hat mich halt ja von Anfang an im Prinzip begeistert. Ich bin immer noch dabei. Und in Teil 3 gab es dann die Backup-Struktur, die 3-2-1-Backup-Regel, wie Sie das auch für sich selber in Ihrem eigenen System machen können. Und im Teil 4 kümmern wir uns heute schließlich darum, was man mit so einer Infrastruktur noch machen kann. Hat man ja ganz tolle Sachen unterwegs und was ich damit tatsächlich dann auch mache. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zuerst ein Wort zum Energieverbrauch. Das hatte ich Ihnen das letzte Mal versprochen, dass ich das auch geben wollte. Ich habe bei allen Komponenten ganz besonders auf einen geringen Energieverbrauch geachtet und dabei auf Leistung verzichtet. So beim Laptop habe ich auf Leistung verzichtet, beim NAS habe ich auf Leistung verzichtet. Da gäbe es sicherlich stärkere Maschinen, die deutlich mehr Leistung haben, die aber auch deutlich mehr Strom dafür benötigen. Und ich habe halt gerade so viel gekauft an Leistung und an Strombedarf dieser Maschinen, dass ich damit gut zurechtkomme. Die Rechner und NAS haben Prozessoren von 6 Watt anfangend, das war dieser Firewall-PC, über 25 Watt, das eine NAS, und 35 Watt, das ist mein PC, und 65 Watt ist, glaube ich, das große NAS, hat 65 maximal. Ne? Das ist weit weg von den Leistungsaufnahmen früherer Geräte. Weit weg. Da waren es früher so 95 Watt, 120 Watt, im Serverbereich 240 Watt, so solche Xeon-CPUs. Also da wurde ganz schön gebraten. Und auch die ungefähr 30 Harddisks und SSDs im System, die brauchen Strom. Rund 1-2 Watt pro Platte. Und es ist wichtig, dass diese Platten, wenn man sie nicht braucht, dann in Standby gehen. Ne? Und im Standby, wo das ganze NAS für die Backup-Systeme ausgeschaltet ist, dass sie da dann überhaupt keinen Strom brauchen. Ne? Dennoch läuft die Infrastruktur 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Ne? Und damit habe ich einen Durchschnittsverbrauch inklusive der automatischen Abschaltzeiten in der Nacht von rund 200 Watt. Das ist nicht Watt pro Stunde oder so, das ist Watt. Watt ist Leistung, ist immer. Ne? Bei 8760 Stunden im Jahr kommt man auf die Energiemenge, indem man jetzt diese Stunden mal die Leistung nimmt. Und da kommt man dann auf 2190 Kilowattstunden, die ich da im Jahr brauche. Mit 31 Cent, was ich momentan bezahle, gibt es 680 Euro pro Jahr an Stromkosten. Also, wenn man sich so eine Infrastruktur leistet, kostet das auch Geld, und zwar im Betrieb. Keine Frage. Ich halte den Verbrauch auch besonders gering, dass ich mit meiner Solaranlage und meiner Hausbatterie, dass ich die hier nicht überfordere, dass die mir also die Leistung auch über Nacht für diese Geräte liefert. Und meine Solaranlage hat einen Hausakku von 39 Kilowattstunden. Damit kommt man also schon eine ganze Strecke weit. Das ist so die Hälfte von einem E-Auto. Ne? Also das ist schon ganz ordentlich. Und autark bin ich rund 2/3 des Jahres. 8 Monate. 4 schaffe ich natürlich nicht. Steht die Sonne zu niedrig, liegt Schnee drauf. Starke Bewölkung geht es nicht. Ne? Und damit darf ich als Preis nicht die vollen 31 Cent ansetzen, sondern nur für diese 2/3 der Zeit die 12,3 Cent pro Kilowattstunde, die ich vom Verteilnetzbetreiber fürs Einspeisen nicht bekomme. Der eigene Strom, den ich beziehe, ist viel teurer. Warum soll ich dann denen was schenken? Ne? Tue ich nicht. Und zusammen macht es einen Schnitt von 18,5 Cent pro Kilowattstunde im Moment und damit Jahreskosten von 400 Euro. Bin ich schon ein Stück weit runter. Und jetzt kann man das durch die Anzahl an Videos, die ich hier im Jahr drehe, teilen. Und dann weiß man, was man hier an Kosten pro Video hat. Und das sind schon ein paar Euro. Ne? Aber ich drehe auch für unser Unternehmen Videos. Und damit teilt sich das dann durch viel, viel mehr Videos. Und dann kommt das da am Ende preislich schon hin. Und hier gibt es ja glücklicherweise über die YouTube-Werbung auch ein paar Kröten zu verdienen. Und da habe ich Ihnen, was verdiene ich mit YouTube, hier mal ein Video gedreht vor ein paar Jahren. Ist schon ganz üppig dafür, dass ich einen Teilzeitjob mache, kommt da schon ein ordentliches Gehalt rum. Keine Frage, trägt sich. Ich habe vollkommenes Verständnis, wenn Sie zu Hause einen ganz anderen Weg einschlagen. Ne? Zum Beispiel so ein moderner Router, wie so eine Fritzbox, die brauchen 20 bis 40 Watt und haben gleichzeitig rudimentäre NAS-Fähigkeiten. Da können Sie so eine portable Festplatte oder einen USB-Stick oder was auch immer, einen NVMe-Drive, können Sie da anschließen. Und das reicht für 90% der Bürger aus. Heute haben diese USB-Sticks, diese NVMe-Drives, da können Sie 4 Terabyte dran stecken. Ne? Und da haben Sie die Fotos Ihrer Familie über Jahrzehnte drauf mit 4 Terabyte. Die Videos nicht, ja. Aber doch die Fotos haben Sie alle an dieser Stelle drauf. Die Daten hält man auf seinem Laptop und kriegt dann und überspielt diese Daten dann täglich aufs NAS, also auf diesen Router mit den angeschlossenen Festplatten. So, das heißt, Sie haben die Daten bei sich und Sie haben die Daten auf diesem NAS, haben Sie schon 2. Und wenn man jetzt die Festplatte am Router einmal im Monat wechselt und zur Verwandtschaft bringt, Eltern, Freunde, Verwandte, irgendwo hin, und das macht man jeden Monat einmal, dann haben Sie diese 3-2-1-Regel erfüllt. Sie haben die Daten auf Ihrem Laptop, Sie haben die Daten auf Ihrem Router NAS und Sie haben die Daten außer Haus. 2 Medien und einmal außer Haus, 3 Stück, ne? 3-2-1-Regel. Klappt dann und das für vergleichsweise billig Geld. Ne? Waren dafür jetzt meine 3 Videos umsonst, die ich hier gedreht habe, oder sagen wir mal vergeblich, der Unterschied zwischen umsonst und vergeblich? Ich glaube nein, denn Sie haben die dahinterliegenden Probleme und warum man das tut, haben Sie einfach besser verstanden. Und was habe ich denn jetzt noch an meinem Netz angeschlossen? Das ist ja das, was ich hier überschriftsmäßig zeige. Unsere Familie hat noch ein Festnetztelefon. Ja, das soll es tatsächlich noch geben. Und würde ich in der Stadt wohnen und würde ein paar Mal umziehen, so alle paar Jahre mal wieder, hätte ich diese Festnetztelefonnummer nicht mehr. Dann hätte ich nur mein Smartphone, weil Funkabdeckung in den Städten ist gut. Und ich muss nicht ewig das Ding ummelden und so. Flatrate hast du auch auf dem Ding. Also brauchst du nicht. Ne? Aber wir haben hier auf dem Land noch 3-stellige Telefonnummern. Ja. Ist also eine super Geschichte, kann man ganz leicht memorisieren. Die Leute, die Freunde, seit Jahrzehnten kennen die. Und wir haben diese Nummer vom den Nachfahren des ehemaligen Bürgermeisters und dann späteren Landrats, haben wir diese Nummer übernehmen können. Und ich bin ganz, ganz glücklich darüber. Also ein bisschen Relikt aus alter Zeit. Und wir haben ja nicht nur ein Telefon, sondern wir haben 3 Endgeräte im Haus verteilt. Einen Tischapparat. Und 2 Deckt-Schnurlos-Telefone. Und ich hatte hier ein Video über meine Voice-over-IP-Anlage gedreht. Kurz nachdem ich das Video veröffentlicht hatte, hat das verwendete Unternehmen die kostenlose Version zum Selbsthosting zu Hause eingestellt. Dann brauche ich das Zeug auch nicht mehr, ne? Und was habe ich gemacht? Ich habe eine alte rumliegende Fritzbox aktiviert. Die hat ein Voice-over-IP-Gateway da drin. Und da muss man auf der Firewall jetzt die Ports noch entsprechend freischalten, dass man da rauskommt. Und ja, bei den Mobilteilen muss man ein bisschen mit den Deckeinstellungen und Kompatibilität mit der Fritzbox rumspielen. Die nimmt da eigentlich lieben gerne nur ihre eigenen, die wir 15 Jahre lang hatten, dann 3 Batterien drin und irgendwann war sie dann doch auch fertig, weil da eine Clip abgebrochen war und alles verkratzt war. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir andere. Und unser Standtelefon ist ein Snome D715 und das ist in der Firma übergeblieben. In der Firma haben wir von diesen Standgeräten Voice over IP, was wir schon ewig haben, haben wir umgestellt auf Softphones, die also am PC angeschlossen sind mit Headset. Und damit ist viel leichteres Arbeiten. dass man hier jetzt nicht ein Headset hat für irgendwelche, wenn man irgendwelche Videos abhört und dann ein Telefon, wenn man so, sondern alles in einem. Ne? Das macht den Leuten einfacher. Sie müssen nur wissen, auf welchen Knopf sie da drücken müssen. Dann funktioniert das. Also da habe ich dieses alte Snowm aus dem Schrott in der Firma rausgefischt. Und für die Mobilteile haben wir die Snowm M25 verwendet, von der Voice-over-IP-Anlage übernommen. Heutzutage hätte ich die eigentlich lieber gerne eine Nummer größer von denen gehabt. Aber gut, war es halt so, waren billig. Alles gut. Und da kommt jetzt das erste Mal die Power-over-Ethernet-Funktion unseres Distribution-Switches zum Tragen, weil der kann über die Ethernet-Kabelverbindung, die RJ45, kann dieser Switch den Strom an dieses Telefon übergeben, dass man dort kein extra Netzteil braucht. Da braucht man jetzt nicht ein Steckernetzteil da irgendwo in der Steckdose, dann wackelt das Ding, dann hat das schlechte Wirkungsgrade, weil es ein einfaches Netzteil muss ja billig sein und so. Sondern da hat man den Router oder den Switch und der liefert dann diese entsprechende Leistung für die ganzen angeschlossenen Geräte. Da kann man viel anschließen, bis man da an die Leistungsgrenze kommt. Das nächstwichtige im Haushalt, wo wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute schon drauf warten, ist Wi-Fi. Weil die meisten haben da ihre Homer-Cooler auf ihrer Couch und haben ihr Smartphone, ihr Tablet und ihren Laptop alles über Wi-Fi angeschlossen. Und das ist bei uns im Haus schwierig. Wir haben eine dicke Betondecke. Wir haben große Stützweiten, dass die Betondecke dick sein muss. Da ist ein Haufen Stahlarmierung drin. Dann haben wir oben eine Fußbodenheizung drauf liegen. Das heißt, sind immer Wasserschläuche drin. In der Decke haben wir Kühlschlangen drin, liegen wieder Wasser drin. Das heißt, diese Decke ist ein Funkfänger, ein Funkisolator. Das kann man sich gar nicht, dämpft, so ist es, richtige Aussprache. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn Sie da im Erdgeschoss so ein Teil stehen haben, im ersten Stock und im Keller nichts, ne? Kriegen Sie nicht, unmöglich. Und deshalb muss man da eine gewisse Verbindung schaffen, dass wir weitere Geräte in den anderen Stockwerken ranbekommen. Und dazu habe ich einen Wi-Fi-Mesh eingerichtet. Das habe ich früher mit den Fritz-Boxen auch probiert und es hat nicht geklappt. Also das Wi-Fi-Mesh von Fritz, das hat immer wieder die Verbindung verloren. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt war das nichts. Mag heute besser gehen, kann sein, aber ich habe mich da von Fritz abgewendet oder AVM, dem Hersteller von den Fritz-Boxen, und habe mich Asus zugewendet, von denen ich meinen Laptop habe, von denen ich meine 4K-Monitore habe und von denen ich jetzt meine Wi-Fi-Anlage habe. Und das alles funktioniert wunderbar. Man kann also, was ist das, Südkorea, ne? Man kann denen also nicht hoch genug Respekt zollen, was für tolle Arbeit die an der Stelle leisten. Und da sehen Sie hier mal einen Bildschirm-Screen-Dump von meinem Wi-Fi-Mesh. Und da sehen Sie, haben wir also das zentrale Zen Wi-Fi AX stehen und darüber angeschlossen oder verbunden im Obergeschoss ein Zen Wi-Fi XD4 Plus. Und da habe ich an der Stelle, wo ich das Ding hingestellt habe, habe ich keinen Netzwerkanschluss und damit ist jetzt diese Verbindung dort nur in Gelb gezeigt und nicht in Grün. Das ist Verbindung ein bisschen schwach, aber ein bisschen schwach ist immer noch heftig schnell, reicht für jedes Smartphone, was man da oben verwendet. Kann sie oben, wenn Gäste da sind, können die daddeln, ihr Video schauen, was immer sie wollen. Funktioniert einwandfrei. Dann haben wir noch einen zweiten Access Point, der ist jetzt nicht hier mit drauf für Keller und Garage. Ja, der Tesla will seine Updates über das Wi-Fi sehen und der ist nicht aktiv, weil ich den nur für wenige Stunden die Woche im Prinzip anschalte, wenn man das braucht. Vorher würde es ja nur Strom ziehen und so, ist ausbräunlich. Wichtig beim Wi-Fi, das Allerwichtigste beim Wi-Fi ist, was? Dass Sie ein Gäste-WLAN einrichten. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und in diesem Gäste-WLAN müssen Sie die Zugriffsmöglichkeiten massiv einschränken. Warum? Nun, weil Gäste kommen und die mögen verseuchte Mobilfunkgeräte haben. Es ist nicht so, dass Ihr Freund auf jeden Fall da alles in Ordnung hat. Nee, der kann irgendwo hinter Tür einen Trojaner reingedrückt bekommen haben und den liefert er jetzt bei Ihnen hier im Netz ab. Ne? Also völlig getrenntes Gästenetz, wo der gerade einen Zugang HTTP, HTTPS ins Internet hat und Schluss, mehr nicht. Mehr brauchen die Leute nicht. Ne? Vielleicht machen sie noch die Ports für Mail auf. Brauchen sie aber nicht. Und B, brauchen Sie dieses Gästelan, weil so einige Internet of Things Anwendungen reichlich neugierig sind. Sollte man haben, ne? Später kommt ein bisschen mehr dazu. Was mit den NAS wunderbar funktioniert, ist der Anschluss von Videokameras. Da gibt es Surveillance Station, die also Ihnen dann diese Videos auch aufnimmt. In gewissen, wenn sich was bewegt, wird aufgezeichnet. Dann nach so und so vielen Wochen wird das Zeug gelöscht und so weiter. Ja, klappt wunderbar. Da können Sie dann auch sehen, was am Hauseingang läuft und so. Habe ich mittlerweile nicht mehr. Macht Sinn zum Beispiel für einen Freund, wohnt im ersten Stock und hat ein Hanggrundstück. Da ist unten Garage drunter und ganz unten ist dann Klingel mit Eingang und da unten ist jetzt so eine Kamera drin, ne? Weil der von oben da unten nicht einsehen kann, da ist noch eine Hecke und so, und hat eine Kamera drin, jetzt kann auf dem NAS sehen, wer da ist, ne? Ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich liebe es, Dinge im Haus automatisch schalten zu lassen. So zum Beispiel im Winter die Jalousien an den großen Fenstern. Es rechnet sich wirklich in Euros, weil mit diesen Jalousien gibt es einen Luftpuffer zwischen Außenjalousien und Innenglas. Und dieser Luftpuffer isoliert hervor. Luft ist ein toller Isolator, wenn er sich nicht bewegen kann. Und das hilft, dann kann man Leuchten an- und ausschalten, um die Anwesenheit von Personen vorzutäuschen, wenn man mal längere Zeit nicht da ist. Und wir leben zwar auf dem Land, wo die Nachbarn aufeinander aufpassen und gucken mal Bescheid, sagt, wir sind jetzt weg, gucken Sie mal dahin und so. Aber Nachbarn sind auch nicht immer da und da ist es ganz gut, wenn da mal ein Licht angeht und mal ein Licht ausgeht. Und wichtig dabei ist, wie man das schaltet. Und am Ende gilt der Spruch, better safe than sorry. No? Besser hast du sowas, als dass du sowas nicht hast. Ich habe mich für das System Homematic IP entschieden. Und besonders interessant dabei ist aus meiner Sicht ein Wettersensor, den man da hat, den man im Garten aufstellt. Und dann parallel dazu die Programmierbarkeit des Systems. Und jetzt kann man in Abhängigkeit von Außentemperatur, Innensensoren gibt es auch, Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit, vor allem innen, Lichtstärke, Sonnenlicht, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Wochentag, Uhrzeit und so weiter, kann man seine Schalter programmieren. Und man tut gut daran, so leichte Toleranzen drin zu haben. Mal geht es ein paar Minuten früher an, mal ein paar Minuten später aus und so weiter. Das nicht nur über Wochenenden, sondern auch über Wochen hinweg. Wenn Sie es also an Sonnenstand, Sonnenaufgang hängen, haben Sie mal Kevin allein zu Hause gesehen? Da wartet der 8 Uhr, Licht geht an. Ich liebe mittlerweile Sprachsteuerung, sowohl in Autos als auch zu Hause. Und so habe ich mir ein Jahr, shame on me, ein Google Nest angeschafft. Gleich dazu mehr. Und das lässt sich wunderbar mit der Homematic IP koppeln. Und man kann mit Sprachbefehlen die Anlage steuern. Ich schaue mal, ob dieses Video noch online ist, wo ich beschrieben habe, wie das ganze Ding funktioniert. Aber aufgemerkt, Google Nest gehört nicht ins Heimnetz. Und das gehört in ein streng abgeriegeltes Gästenetz. Hat woanders nichts zu suchen. Ist schon schlimm genug, dass Google da permanent mithört, ne? Man sollte dem nicht noch mehr erlauben. Und wenn man das Nest installiert, dann will der tatsächlich eine Anmeldung zur Ortsbestimmung. Die kriegt er von mir nicht. Entsprechend stark hat er nachher gemault, ne? Dass er diesen und jenen Dienst nicht liefern kann, weil er nicht weiß, wo ich bin. Bin mir sicher, die kriegen auch raus, wo ich bin, auch ohne dieses. Aber ganz leicht muss man es ihnen ja nicht machen. Kleinen Witz gefällig, habe ich letztlich einen kleinen Bildwitz gesehen. Sitzen Mann und Frau auf der Couch und fragt die Frau den Mann, glaubst du, dass Alexa uns abhört? Und als der Mann nicht gleich antwortet, sagt Alexa, nein. So, wer nicht weiß, was Alexa ist, ist das Assistenzsystem von Amazon, das Äquivalent zum Google Nest, ne? Und was für Sprachbefehle verwende ich, beziehungsweise habe ich verwendet? Vor allem setze ich die Dinge für Alarme, Außentemperatur, Abfragen, Jalousien, schalte Lichter ein und aus. Ganz, ganz selten frage ich nach Auskünften. Aber ich habe das Ding jetzt ausgesteckt. Ich habe es nicht mehr an. Also das, wenn man sich eine längere Zeit damit beschäftigt, vor allem da mit dem Linux-Video, willst du es nicht mehr haben, ne? Und ich frage die ganz selten was, weil ich über Eintippen und Lesen auf dem Smartphone viel schneller bin, als wenn Google mir das langsam vorliest. Also die Dinger sind ja so am Arsch. Entschuldigung. Also geht nicht, ne? Und zum Schluss möchte ich jetzt noch ein weiteres Ding, Internet of Things, hier angeben, was wir noch haben. Wir haben noch eine Gartenbewässerung eingebaut für empfindliche Pflanzen. die also im Sommer, wenn es heiß ist und wir vielleicht weg sind, die Sache nicht durchhalten. Dann hat man es mal vergessen, auf einmal hängen die Köpfe so runter und so. Also da haben wir uns eine Gartenbewässerung reingemacht und die lässt sich wunderbar über das Smartphone steuern und programmieren. Ganz tolle Geschichte. Und es gibt noch so einiges mehr, was Sie mit dieser Infrastruktur machen können. Man denke an die Verwendung von Strom in der Abhängigkeit vom Photovoltaikertrag oder den Batterieladezustand von Elektroautos, ne? Oder das solargesteuerte Aufladen von E-Autos. Steuerung von Kellerlüftung, Bereitstellung von Filmen für ja, Laptops, Tablets und Flachbildschirme. Geht alles über das NAS und das Heimnetz. Dann Kellerlüftung für Temperatur und Feuchtigkeit, dass wenn die Sache zu feucht wird, die Lüftung anspringt. Ne? Und Wärmepumpenregelung fällt mir ein. Es gibt also eine riesige Menge, was man mit diesen Heimnetzen machen kann. Und das funktioniert bei mir noch nicht alles. Aber ich habe damit immer etwas zu tun, wenn ich sonst gerade nichts zu tun habe und was neben meinem Beruf und neben diesem Unterblock hier leider nicht zu oft vorkommt. Und somit bleiben neben diesen ganz wichtigen Homelab-Situationen, die ich brauche für die Datensicherung und so, bleiben die anderen Dinge dann leider doch ein Stück weit auf der Strecke. Aber statt sich jetzt mit Computerspielen, Netflix-Serien oder, oh Gott, linearem Fernsehen zu beschäftigen, macht das doch alles wirklich Spaß. Zumindest mal dem Ingenieur in mir. Ne? Muss Ihnen ja nicht so gehen. Bleiben zum Schluss die Kosten für die Anlage, habe ich Ihnen auch gesagt, wollte ich Ihnen nennen. So, tutto completo, allen drum und dran. Das, was ich Ihnen heute beschrieben habe, nein, das, was ich Ihnen über die gesamten 4 Videos beschrieben habe, kostet tutto completo zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Eine stolze Menge Geld, ne? Rentiert sich das? Nun, ich habe Ihnen vor Jahren gezeigt, was ich für mittlere fünfstellige Umsätze hier mit dem Kanal mache und über die YouTube-Werbung. Und damit rentiert sich das. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Teile auch nicht jedes Jahr neu gekauft werden müssen, sondern dass die Teile im Schnitt 5 Jahre halten, so ein Laptop-Computer 3 bis 4 Jahre, NAS, Harddisks, SSDs deutlich länger und die aktiven Netzwerkkomponenten auch, dann komme ich auf jährliche Kosten von 2.000 bis 2.500 Euro, zuzüglich der anfangs genannten Stromkosten. Und das trägt sich also nochmal so gut. Ne? Und ich muss natürlich mir selbst auch Kritik anbringen und ich habe mir das auch überlegt und habe mich auch gefragt. Kolja vom Kanal Aktien mit Kopf, der dreht seine Videos mit seinem iPhone. Und dann hat er seinen iBook, iMac, was immer das für ein Teil ist, ich kenne mir Apple nicht aus, hat er da liegen und jetzt hat er seine Kamera, in die er reinredet, dann schaltet er um und schaut sich den Bildschirm da an, was er da einem zeigen will. Das gibt eine hässliche Unterbrechung, das schaut nicht so gut aus, Kolja, muss man ein bisschen was dran tun oder auch nicht. Und das ist alles, was er braucht. Auch Alex vom Kanal Elektrisiert. Alex fährt bis zum Nordkap und nimmt mit seinem iPhone auf und wird nachher dann auch, ich glaube, mit dem Apple geschnitten. Also das heißt, es geht auch mit viel, viel weniger. Allerdings habe ich dann meinen Greenscreen nicht, dann kann ich so schlecht meine Fotos und Dings einblenden. Geht natürlich auch, wenn man dann so einen M1, M2 Rechner von Apple hat, dann kann man damit auch ganz ordentlich arbeiten und schneiden. Und wenn nun Alex seine Roadmovies im Tesla dreht und dann passieren da keine Strikes von YouTube. Ne? Bei Kolja kann ich mir schon eher vorstellen, aber er ist ja sehr aktuell am Puls der Zeit und die alten Dinge, wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Ne? Stellen die Stelle dann auch nicht. Und mit so einem Setup, wie die zwei das machen, kommt man mit deutlich weniger Ausgaben zu einem Ergebnis, der im Falle von Kolja jetzt schon, glaube ich, über 500.000 Abonnenten hat. Also es funktioniert damit auch und funktioniert damit sogar sehr gut. Gut, neue Apple-Geräte sind nicht billig. So ein neues High-End-iPhone zahlen sie auch 1.300, 1.500 Euro für. Und ein Zweitgerät sollte man auch haben, wenn einem eins mal in die Kloschüssel fällt, ist Verwandtschaft passiert, hinten aus der Gesäßtasche. Peinlich, peinlich. Und man braucht dann natürlich auch einen Laptop und man braucht auch ein Ersatzgerät dafür, das man veröffentlichen kann. Aber mit 1.000 Euro pro Jahr muss man an dieser Stelle auch rechnen. Jetzt habe ich 2.500 Euro pro Jahr. Na gut. So, das ist wirklich schön. Und das ist das absolut Schöne an der heutigen modernen Zeit. Und für das politische Establishment die hochgefährliche Sache, dass man in den sozialen Medien mit wenig Aufwand diese riesige Verbreitung und Rechenleistung kriegen kann, wie sie vor 20 Jahren nur in Rechenzentren der Fall war. Und wenn man sich anschaut, warum gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Den gibt es, weil damals Rundfunk für alle Menschen oder vor allem Fernsehen für alle Menschen viel zu teuer war. Man musste hier eine Gemeinschaftsaufgabe stemmen, damit man das Gerät hatte, um diese Dinge zu transportieren, zur Bevölkerung zu transportieren. Und da wurde auch nur mit einem Kanal das Wichtigste transportiert. Dann ging es mit der Politik los, dann wollte der Adenauer einen eigenen Kanal für die CDU haben, weil die anderen in der Fläche zu rot waren. Dann gab das ZDF. Und heute ist die ganze Sache voll durchpolitisiert und macht Unterhaltung mit Blabla und Ballerballer-Sendungen, was in einem Bildungsfernsehen nun überhaupt nichts zu tun hat. Hören Unbildungsfernsehen. Und heute schafft man das mit diesen geringen Aufwänden. Also wirklich hervorragend. Schöne neue Welt. Aber aufgemerkt, neben der schönen neue Welt, kennen Sie, gibt es auch noch die Brave New World von Aldous Huxley. Ne? Und das alles ist dabei auch nicht fern. Muss man darauf achten. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.